Heute zu Gast der Unternehmer und Gründer des Venture-Fonds Early Bird, Hendrik Brandes.
Sie wird dann rumgegangen und hat gesagt, liebe Investoren, gebt uns Geld. Und das war gar nicht so richtig leicht. Ja? Ich habe dann festgestellt, wie unglaublich scheu Geld ist. Und muss sich vorstellen, so, bis dahin war das so eine Bilderbuchkarriere. Ja? Und ich hatte so mit dem Selbstbewusstsein eines ganz, ganz jungen McKinsey-Partners ein bisschen das Gefühl, ich könne über Wasser laufen.
Hinweis auf einen Nachbarn von uns, eine Firma aus Hamburg, die man global nutzen kann und auch nutzen sollte, denn A-Work, also A und dann Work, ist ein Kollaborationstool, die deutsche Antwort auf Monday und viele andere. Allein deswegen natürlich DSGVO-konform, aber das ist ja eh selbstverständlich. Viel wichtiger ist, gerade in der aktuellen Zeit, wo Teams ja verteilt arbeiten, Homeoffice und sonst wo, da passt A-Work perfekt und man ist extrem schnell live mit A-Work, weil es so einfach ist, alles sofort verstehen können. Das ist deren ganz großes Edge, ganz intuitiv und einfaches Customer Interface oder User Interface. Natürlich am besten dann die zentrale Schnittstelle zwischen den verschiedensten Teilen eines Teams. Das ist A-Work. Wer es ausprobieren möchte, es gibt einen Rabatt von 25% für die erste Buchung. Der Code heißt OMR25 und die Landingpage heißt awork.io. Seit einigen Wochen höre ich es wieder öfter. Das Thema WhatsApp-Newsletter scheint wieder richtig zurückzukommen, muss man sagen. Denn 2018, 2019, da gab es ja schon mal relativ erfolgreiche Firmen im Bereich WhatsApp und Newsletter. Also gerade Urlaubspiraten, glaube ich, so ein Touristikunternehmen, Startup, hatte damals schon über 1 Million Abonnenten und das war ein extrem kraftvoller Kanal, wie man es damals auch genutzt. Und dann ging es aber so ein bisschen zurück. WhatsApp hat es zwischenzeitlich zugemacht oder verboten. Und jetzt geht's wieder los. Man braucht aber wahrscheinlich einen Experten, eine Software, mit der man arbeiten kann. Und da bietet sich Messenger People an. Ein Partner, auf den ich hier schon häufiger verwiesen habe. Die helfen euch, darauf zu achten, dass alles natürlich DSGVO-konform ist, zeitgemäß, professionell. Wer da mehr wissen möchte, man kann auch direkt loslegen mit einem Messenger People Webinar. Unter der Landingpage messengerpeopleeinwort.de/omr-webinar. Da könnt ihr jetzt nachgucken, wie man aktuell im Bereich Newsletter und WhatsApp arbeiten kann, worauf man achten muss und vielleicht die Kollegen von Messenger People schon mal kennenlernen. Ach, noch was, bevor der Podcast losgeht, ein Hinweis in eigener Sache auf ein Meisterwerk meines Kollegen Roland Eisenbrand. Roland Eisenbrand ist ja Chefredakteur bei OMR, seit Tag 1 dabei, hat die ganze OMR-Story sozusagen mitentwickelt, mitgeschrieben. Und der hat sich jetzt hingesetzt und mal wieder richtig lang und tief gegraben, einen richtig großen Artikel geschrieben darüber, wie verschiedene Berliner Unternehmer, so eine richtige Unternehmer-Clique, gerade sehr, sehr erfolgreich D2C, also Direct-to-Consumer, Marken aufbaut, unter anderem bei Invincible Brands, Fitvia, jetzt seit neuestem Oceans Apart, Marken, von denen wir wahrscheinlich am wenigsten viel gehört haben, aber die extrem gut funktionieren. Da gab es jetzt Exits im Bereich 50, 60, vielleicht sogar 100 Millionen, also mehrfache Exits, immer jeweils bei den Marken. Krasse Geschichte, was da passiert, wie die das machen, wer das ist, all das im Artikel von Roland. Dazu gibt es demnächst auch mal einen Podcast mit einem der Macher. Aber ja, wer sich für D2C interessiert, wer sich für einen langen, gut recherchierten Artikel interessiert, rund um Startups im Verborgenen in Berlin oder in Deutschland, lest mal rein. Am besten bei uns omr.com, ist ganz frisch erschienen. Da geht es um diese D2C-Startup-Clique. Und ansonsten nochmal eine Erinnerung an unseren letzten, sehr langen Artikel über Reebok. Der ist jetzt ja wieder ganz aktuell, weil ja gerade Reebok verkauft wurde für über 2 Milliarden. Was wir damit gemacht hätten, wenn wir Reebok hätten kaufen können, das haben wir vor ein paar Wochen aufgeschrieben. Auch danach kann man nochmal googeln, weil es ja ganz viele Leute auf Reebok gucken. Also in dem Sinne, jetzt aber endlich rein in den Podcast. Heute zu Gast einer der, sagen wir mal, ältest gedienten vielleicht Wagniskapitalgeber in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Mittlerweile, habe ich gelesen, verwaltet ihr mit Earlybird 1,5 Milliarden. Aber es hat mal kleiner angefangen, schon vor über 20 Jahren, glaube ich. Herzlich willkommen, Hendrik Brandes. Hi.
Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ja, in der Tat, mittlerweile sind es fast 2 Milliarden.
Oh wow. Okay.
Ja, also es ist jetzt natürlich auch momentan der Phase geschuldet. Wir wachsen relativ deutlich und es hat natürlich mal sehr klein angefangen, das ist wahr.
Warum so viel? Wie ist das gekommen? Ich hatte zuletzt in den letzten Monaten immer wieder Gäste, die hatten alle so Fonds, Größenordnung. Du kennst sie auch, Project A, Cherry, Visionaries, die lagen so noch bei 150, vielleicht 180 Millionen. da jetzt 2 Milliarden ist ja schon mal signifikant größer.
Ja, ich glaube, da vergleichen wir auch ein bisschen Äpfel mit Birnen. Und das eine ist sozusagen das verwaltete Gesamtvermögen. Da sind ja verschiedene Fonds, die noch aktiv sind. Und im Vergleich zu einem Einzelfonds. Also unser neuester Fonds hat jetzt als Einzelfonds eine Größe von 350 Millionen. Und davon gibt es eben, ja, die werden aufgelegt alle 2-3 Jahre. Und wir haben eben anders als andere verschiedene Fonds parallel. Wir haben einen Fonds, der ist für Early Stage Westeuropa ausgelegt. Das nennen wir Digital West. Es gibt einen Fonds, der speziell die Zielgruppe digitale Investments in Osteuropa, das ist Digital Ost, ja. Dann haben wir welche für Health Investments, das ist Health. Und die investieren sozusagen parallel nebeneinander. Und der neueste Digital West Fonds hat eben 350 Millionen und ist sozusagen eine der Komponenten. Und dann gibt es noch die Generationenfolge, also die davorgelaufene Generation. Also die neueste Fondsgeneration ist Early Bird Digital West 7 und davor gibt es halt 6 und 5 und selbst bei 4 sind noch 2 Restinvestments da. Also wenn man das alles zusammennimmt, ergeben sich dann diese 2 Milliarden.
Und wie viele Menschen arbeiten in den gesamten Fonds oder der ganzen Struktur?
Das ist ein bisschen über 60.
Okay. Und du hast es mal gegründet?
Ich habe das mitgegründet. Ja. Ich bin einer der Gründer. Das haben wir gegründet 1997 mit jung und hoher Motivation vor 24 Jahren. Vielleicht auch nicht ganz antizipierend, welche Herausforderungen das so mit sich bringt. Aber ich glaube, das ist auch gut als Unternehmer. Wenn man wüsste, welche Schwierigkeiten man zu bewältigen hat auf der unternehmerischen Reise, macht man es wahrscheinlich nicht.
Und du warst vorher bei McKinsey, ne?
Ich war vorher bei McKinsey, ja.
Und dann hast du entschieden damals schon, digital kommt, es wird immer größer, ich möchte gerne dabei sein.
Ja, nee, das, ja, also de facto ist so, ich bin 96 Partner geworden bei McKinsey und hatte dann so ein, ich dachte, meine Güte, ich war Anfang 30, ja, und dachte, ist jetzt also für die nächsten 30, 40 Jahre McKinsey-Partnerschaft und ich habe doch immer davon, du hast auch selber, also ich davon geträumt, mal Unternehmer werden zu können. Wenn du das jetzt nicht machst, dann wird das nichts mehr, weil die Adhäsionskräfte nehmen natürlich auch zu. Deswegen habe ich relativ kurz nach der Partnerwahl, was ein ungewöhnlicher Zeitpunkt ist, entschieden, sagt, ich möchte gerne noch mal was Eigenes machen und es zumindest mal versucht haben. Selbst wenn es nichts wird, dann, ja, weißt ja, biggest reason of failure is not having tried it. Und so ist es gekommen. Und dann hatte ich ja meine Mitgründer, Christian Nagel, Rolf Matthies, Roland Manger, mit denen ich schon immer wieder darüber gesprochen habe. Und dann haben wir uns entschieden, 1997 sozusagen auf der sich abzeichnenden ersten Internetwelle auf dem Rücken sagen, wir gründen ein Venture Capital Unternehmen.
Und das war der erste Fonds da auch dann irgendwie so 40, 50 Millionen oder noch ein bisschen mehr?
Das war, ich bin dann raus mit McKinsey und wir haben dann gemeinsam angefangen und haben dann in der Abwesenheit von jedwedem Track Record, also einfach nur ausgestattet mit so einer tollen PowerPoint, sind wir dann rumgegangen und haben gesagt, liebe Investoren, gebt uns Geld. Und das war gar nicht so richtig leicht. Ja, ich habe dann festgestellt, wie unglaublich scheu Geld ist. Und muss dir vorstellen, so bis dahin war das so eine Bilderbuchkarriere. Ja, und ich hatte so mit dem Selbstbewusstsein eines ganz, ganz jungen McKinsey-Partners ein bisschen das Gefühl, ich könne über Wasser laufen. Und dann habe ich festgestellt, das ist gar nicht so, ja, das ist richtig schwer. Und wir haben dann, ja, gute 1,5 Jahre lang haben wir also mühseligst mit kleinen Tickets versucht, uns zu einem ersten Closing zu hangeln. Das war bei 5 Millionen.
Okay.
Ja, und das erste Geld kam letztlich von Family and Friends, eine ganze Reihe auch so von Ex-McKinsey-Kollegen, die sagten, also du bist ja verrückt, dass du hier gehst, aber wir investieren mal einen Teil unseres jährlichen Bonuses in der Hoffnung, da kommt irgendwas raus. Und dann kam Ende 98 die erste sozusagen neue Markt und diese Internetwelle und die ganze Welt begann sich zu sorgen, diese Welle zu verpassen. Und auf einmal war dieser nicht vorhandene Track Record überhaupt gar kein Thema mehr. Weil man sah irgendwie diese Bewertung im neuen Markt durch die Decke gehen und wir haben ja sozusagen die Unternehmen finanziert, bevor sie an den neuen Markt gehen. Das war zumindest die. Und während wir also über 1,5 Jahre lang mühseligst 5 Millionen eingesammelt haben, kamen dann die nächsten 50 Millionen innerhalb von 10 Wochen. Wie ist es wirklich wie so ein Tsunami über uns rüber, dass wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir mal zumachen und loslegen. Und das war so, dass der erste Fonds dann in Summe 57 Millionen hatte und damit auch viel größer war, als wir den ursprünglich geplant hatten. Aber das war offen gestanden auch unheimlich viel Fortune im Timing.
Und habt ihr dann direkt auch da irgendwie so New Economy Hits gehabt?
Also wir haben im ersten Fonds haben wir einige New Economy Hits gehabt, also wenn die allerdings nicht in der Form und Weise, dass wir die gleich im Jahr bis zum Jahr 2000, bevor dann alles kollabiert ist, haben verkaufen können, sondern wir haben erfolgreich sozusagen in der Hochpreisphase investiert und haben die aber nicht rechtzeitig so weit entwickeln können, dass wir sie da auch noch wieder exiten konnten, sondern die ersten Exits kamen dann 2004, 2005, also aus dem ersten Fonds. Was kennt ihr? Ihr kennt wahrscheinlich Tipp24, ja. Ist daraus entstanden. Dann Interhyp war der größte Erfolg aus dem Fonds. Element 5 war so ein Kölner Startup, das wir an Digital River verkauft haben 2004, was auch sehr erfolgreich war. Also in Summe war der Fonds dann erfolgreich. Hat ein bisschen gedauert, aber es ist gut geworden.
Okay, und du machst das am Ende seitdem immer mit größeren Fonds dann und immer und ist jetzt sozusagen die absolute Blütezeit, ist jetzt das Krasseste, was du hier erlebt hast, die vorherige Phase?
Ganz ehrlich zu sein, ja. Also manchmal, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum das so ist, aber manchmal habe ich das Gefühl, die ersten 20 Jahre gemacht, um das jetzt nochmal sozusagen erleben zu dürfen. Das macht mir nach wie vor, auch nach 24 Jahren, unglaublich viel Spaß. Es ist auch gar nicht so richtig, fühlt sich gar nicht so richtig wie ein Beruf aus. Das ist eine echte Passion. Mir macht das unglaublich viel Freude, mit so hochmotivierten jungen Technologieunternehmern zu sprechen. Und heute haben wir auch ganz andere Möglichkeiten, diese Unternehmer zu unterstützen und zu entwickeln. Wir haben mehr Geld zur Verfügung, wir haben eine viel bessere Infrastruktur, wir haben ein viel besseres Netzwerk, mit denen gemeinsam tolle Firmen zu bauen. Und es geht schneller. Ja, es ist die Skalierbarkeit von Geschäften hat zugenommen.
Und es ist einfach auch viel mehr Geld im Markt. Ne?
Ja, es ist viel mehr Geld im Markt und das führt natürlich auch zu einer besseren Skalierbarkeit, abgesehen davon, dass einfach die technologische Basis anders ist, weswegen Dinge sich schneller entwickeln.
Und wenn man jetzt aktuell drauf guckt, also in der Vorbereitung habe ich natürlich so ein bisschen versucht zu verstehen, was waren wohl so die größten Hits aktuell, dann stößt man als erstes auf meiner Vermutung nach das Größte ist dann UiPath aus Rumänien, eine Firma, die jetzt irgendwie in New York sind schon an der Börse gegangen, ja, ne?
Ja, die sind
und vor 2 Monaten an die Börse. 40 Milliarden wert oder sowas?
Ja, das hängt so ein bisschen vom Kurs ab, zwischen 35 und 40 Milliarden.
Und ist das der größte Hit, den du je hattest?
Ja.
Erzähl mal, wie ihr da reingekommen seid.
Also erstmal muss ich sagen, also ich persönlich darf überhaupt keine Lorbeeren an die Brust heften, sondern das Unternehmen hat gefunden, mein rumänischer Partner Dan Lupo, der sozusagen in Bukarest zu Hause ist und da einfach in der digitalen Szene unterwegs war, in welchen Events teilgenommen hat. Und im Rahmen solcher Events und in der Szene hat er eben Daniel Dines, den Gründer von UiPath, kennengelernt und hat mit dem immer wieder gesprochen, fand den beeindruckend, hat bei dem in der Küche gesessen, hat mit dem drüber. Der hat ja, also Daniel Dines hatte vorher letztlich ein Nearshoring, ein Software-Outsourcing-Business aufgemacht und hat, wenn du so willst, Auftragsentwicklung gemacht, hatte aber die Idee für das UiPath-RPA-Produkt. Und Dan hat mit dem immer wieder drüber gesprochen, hat gesagt, Mensch, hör doch auf mit dem Shoring und mach dieses Produkt und wir geben dir Geld.
Und war der einer der ersten Investoren in UiPath?
Nicht eine, der war der erste Investor. Wow. Und der wollte überhaupt über mehr als ein Jahr lang unser Geld nicht. Weil er sagte, na, weiß nicht und so und hab doch ein Produkt, kann doch davon leben. Also mit diesem Nearshoring. Und dann hat Dan es geschafft, mit ihm ihn dazu zu bringen, dass er 1 Million von uns nimmt. Damals für 20% von UiPath.
Wow, okay. Wieder nochmal, also 40 Milliarden ist ja heute wert, Größenordnung, oder 35, 40. Und die machen so Automatisierung von Firmenprozessen? Also kann man so sagen?
Wir nennen das auch so umgangssprachlich Software-Roboter. Also das ist im Grunde, ist das eine Software, die sitzt oben auf der ERP-Software oder sonstigen Unternehmenssoftware, die du hast und übernimmt einen Teil der Bedienung. Also wenn du dir das so vorstellst, in der Fabrik hast du eben Hardware-Roboter, die bedienen, bestücken Maschinen, legen Sachen von links nach rechts. Und das genau tut UiPath-Software, aber auf administrative Unternehmensprozesse.
Also Lohnabrechnungen machen die nämlich Haken dran? Oder?
Das ist ein Machine Learning-basiertes System, das beobachtet, welche Eingaben die Bediener im Büro bei SAP-System machen und versucht dort Muster zu erkennen und sagen, also wenn die Sonne scheint und der Philipp gut gelaunt ist, ruft er immer seine Frau an. So, und wenn er dieses Muster erkennt, fängt es irgendwann an, dir vorzuschlagen, deine Frau anzurufen. Und wenn du dann 5-mal Ja gesagt hast, ruft er eben selber an. Und liegt damit sozusagen über den eigentlichen administrativen Prozess, ist sozusagen ein zusätzlicher Layer, der eben dazu führt, dass du viel weniger echte humane, also menschliche Bediener deiner bestehenden Systeme ist. Ersetzt die Systeme nicht, sondern liegt da drüber und macht sie effizienter.
Also man muss sagen, für alle, die jetzt nicht so diese Zahlen einordnen können, das ist wahrscheinlich gemeinsam mit Spotify oder Adyen, wenigen anderen, so das erfolgreichste Digitalunternehmen aus Europa heraus in den letzten
Jahrzehnten. Also es ist definitiv, ja, also es ist im absoluten Wert, also es ist ungefähr ähnlich viel wert wie Spotify. Das ist die sind beide so um die 40 Milliarden, 35 Milliarden Dollar wert. Aber im Unterschied zu Spotify hat Yoalpaz diesen Wert in der Hälfte der Zeit erreicht, ungefähr. Also es ist sehr viel schneller gewachsen. Aha.
Und okay, vielleicht erklärst du nochmal, ich habe, wenn man ein bisschen sich auch vorbereitet, dass du schon sehr stark auch in so Emerging Markets guckst gefühlt, also auf eurer Website, ein Großteil der Mitarbeiter haben türkische Namen oder so, sagen wir mal, Namen, die jetzt nicht klassische deutsche Namen sind, sondern denkt, okay, das ist sehr paneuropäisch gebaut. Ist das auch so ein bisschen die Idee gewesen, in Rumänien überhaupt einen Partner zu haben?
Ja, also erstmal, ich glaube daran, wenn ich jetzt mal die Diskussion eine Ebene hochziehe, dass die klassischen Eintrittsbarrieren für disruptive, fundamentale Innovationen wie Infrastruktur und Zugang zu Daten und Informationen oder auch Zugang zu Computing Power, was auch immer, die gehen zurück. Und das führt dazu, dass der eigentliche Engpassfaktor für disruptive Innovation ist der kreative Kopf. Und die kreativen Köpfe sind nicht nur in den Hubs in London, Berlin, Paris und Stockholm, sondern die sind zur überwiegenden Mehrzahl eben gerade nicht in den Hubs. Die sind also 85%, 90% der kreativen Köpfe Europas sitzen eben nicht in den großen Hubs. Und aufgrund dieser Entwicklung, dass ich eigentlich diese Hubs, weil diese Infrastrukturnotwendigkeiten weggehen, nicht mehr so brauche und jetzt auch nochmal befeuert durch diese ganze Remote-Trend im Rahmen von Covid, führt das dazu, dass wir einen klaren Trend sehen der Fundamentalinnovation aus den Hubs raus. Also die Hubs verlieren an Bedeutung in die Fläche hinein. Und dann, das ist ganz spannend, weil wenn man auf der anderen Seite anguckt, wo sitzen eigentlich VCs, die sitzen nur in den Hubs. Und auch wenn du die Investitionen anguckst, die sind auch unheimlich konzentriert in den Hubs, negierend eigentlich die Tatsache, schöne Zahl übrigens, 2010 gab es 3 europäische Städte mit einem Unicorn. Diese Zahl ist 2020 40 Städte. Und wenn du diese Landschaft anguckst, das ist total verteilt. Das ist jetzt nicht irgendwie 60% in London und Berlin, sondern die kommen überall her. Das sind natürlich ein paar mehr in London als in Heidelberg, das ist ja logisch, aber die sind wirklich echt gut verteilt. Und das ist in einem kompletten Missverhältnis, wenn du dir anguckst, wo die Venture Investments hingehen. So, wir haben eben überlegt, wie kommen wir nun, wenn das so ist, und daran glauben wir, und ich glaube, das ist so, wie können wir als VC darauf reagieren? Und wir haben gesagt, wir müssen näher an lokale Ökosysteme, an die Communities und an die Unternehmer ran. Und jetzt sind die Ökosysteme in Osteuropa ganz anders als in Westeuropa und in der Health-Technologie anders, in der digitalen Technologie. Und dann haben wir gesagt, erstmal deswegen, wir müssen uns kleinteiliger aufstellen. Wir müssen uns sozusagen mit einzelnen Teams, die dediziert auf diese jeweiligen Ökosysteme sich spezialisieren können, mit denen kommunizieren können, da müssen wir uns entsprechend aufstellen. Deswegen haben wir uns so eine Struktur gegeben. Das ist nur eine Dimension. Also nächste Dimension ist zum Beispiel, dass ich glaube, dass das klassische VC-Modell, was ja sehr stark auf Inbound Dealflow aufsetzt, wo man sagt, also jetzt im übertriebenen Sinne, man sitzt im Büro und hofft, dass da irgendjemand mal einen tollen Vorschlag macht. So ist es nicht, ich weiß, da werde ich jetzt kritisiert werden, aber so ein bisschen hatte das davon. Glaube ich, das geht eben, wenn du in die Fläche gehst, nicht mehr. Also das reicht einfach nicht, in Berlin zu sein und bei den digitalen Events teilzunehmen. Das muss man auch machen, das ist aber nicht ausreichend. Sondern man muss sich eigentlich Gedanken machen, finden wir, wie wir Innovation in Landshut und in Heidelberg und in Darmstadt und in Karlsruhe oder ich weiß nicht wo finden. Also jetzt auf Deutschland bezogen. Das gilt nun ganz auf ganz Europa. Und da wir nicht überall ein Büro haben können und nicht auf jedem Event in Landshut sein können, ist die Frage, wie macht man das? Das ist gar nicht so einfach. Und Wir glauben, das geht zum Teil zum Beispiel durch datenbasiert, also durch, wir haben ein System angefangen vor 4-5 Jahren, gemeinsam mit der TU in München entwickelt, das nennt sich Early Birds Eagle Eye. Und da crawlen wir jede Nacht mehr als 200 Datenbanken und Machine Learning mäßig setzen wir die jeweiligen Findings zueinander in Beziehung. Und dieses System hilft uns, sozusagen technologische Konzepte, aber auch junge Unternehmen proaktiv zu identifizieren.
Was fließen da für Daten ein in dieses?
Naja, also wir crawlen alle Handelsregister, alle Patentregister, GitHub, Google Analytics, LinkedIn und ich weiß nicht was. Und wenn du jetzt ganz plastisch gesprochen, wenn wir da jetzt irgendwas finden, da ist irgendein neu inkorporiertes Unternehmen, das hat irgendwie 3 Patente, sucht wie wild auf LinkedIn, dauert neue Mitarbeiter.
GitHub auch oder so?
Ja, ja, und stort, ich weiß nicht wie viel Code in GitHub, dann sagt das System, also Henrik, da musst du mal hingucken. Und wenn es ein anderes Konzept gibt, da still ruht der See, sagt er vielleicht nicht ganz so hoch priorisieren. Und so, das hilft uns und hilft uns auch sozusagen sehr effizient im Screening, denn selbst wenn wir das zum Beispiel ein Deal ist, den wir schon kennen, dann haben wir durch das System sofort die ganzen Basisdaten. Also wir müssen jetzt nicht erstmal einen Analyst hinsetzen und sagen, jetzt guck mal, was ist denn da bei GitHub und so, wie, sondern in dem Moment, wo wir da reinkommen, kennen wir das schon. Die sind teilweise echt beeindruckt, ja, weil wir ganz viele Datenpunkte einfach automatisch sofort aggregieren.
Und ist denn da wirklich so viel Innovation da? Also man hat ja immer das Gefühl, die Leute, die was bauen wollen, die ziehen dann immer doch nach Berlin oder doch in die Hubs rein. Und du sagst aber nein, die machen dann die coolsten Firmen stehen nach wie vor in Bukarest oder halt in Landshut oder Heidelberg.
Also nach wie vor würde ich streichen. Ich glaube zunehmend. Okay. Also ich glaube, wir sehen einen Trend aus den Hubs raus. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht in Berlin und in München und in Hamburg und in London und Stockholm nicht super interessante Deals gibt. Das ist nach wie vor so. Aber wenn ich über einen Trend rede, dann glaube ich, geht der aus den großen Hubs raus. Also wenn du dir anguckst, wo sind unsere letzten Investments gewesen? Ja, Landshut in der Tat, sage ich immer
okay.
Landshut.
Ja, was haben wir da gemacht? Was machen die da?
Wir haben investiert in HiveMQ. Super cooles Unternehmen. Ein IoT-Unternehmen, machen Connectivity für Devices. Also zum Beispiel machen die Over-the-Air-Schnittstelle für Audis. Ja? Also sowas, was sozusagen, wenn du Updates machst, wie auch ein Tesla hat.
Ah, okay.
Das ist im Grunde diese Over-the-Air-Schnittstelle, sogar 2.0. Wir glauben, die Schnittstelle ist besser als die von Tesla. Mhm. Aber ich meine, die Jungs, super cooles Engineering-Team, sitzt in Landshut. Ja, dann haben wir Energy Robotics gemacht in Darmstadt. ThinkSynching in Heidelberg.
Was machen die?
ThinkSynching ist auch ein Machine Learning-System. Im Grunde machen die Spracherkennung. Aber sozusagen sehr, sehr AI-basiert mit eigener Textgenerierung. Das ist echt beeindruckend. Das ist ein Deal, den haben wir letztlich kennengelernt über UiPath, weil UiPath das nutzt als Element. Super tolles Momentum. Aber ich will jetzt nicht Werbung für dieses Unternehmen machen, sondern worum es mir eigentlich geht, ist zu sagen, die sitzen nicht unbedingt und notwendigerweise und noch nicht mehr mehrheitlich in den Hubs. Und das ist neu.
Okay, krass. Okay. Und deswegen habt ihr gesagt, okay, wir möchten das auch europäisch machen. Also, weil ich war ja so überrascht über die verschiedenen, es erschien mir zumindest nach vielen türkischen Namen auf der Seite.
Ja, ja, das ist ohne Frage so. Und es ist natürlich so, wenn du in Osteuropa, in Türkei, in Bukarest, also wenn wir nicht Dan Lupo als Rumänen und rumänischen Partner gehabt hätten, hätten wir UiPath nicht machen können. Absolut no way. Wir hätten das nicht gefunden, wir hätten das nicht verstanden, wir hätten mit dem nicht richtig reden können. Das ist eine echte Voraussetzung. Deswegen brauchen wir eben auch ein internationales Team und das haben wir versucht zu bauen.
Und in der Türkei habt ihr auch schon verschiedene Erfolge gehabt. Ne? Also ihr habt ja, glaube ich, eine Spielefirma, Peak Games, für über 1 Milliarde auch verkaufen können. Das ist eine türkische Firma, ne?
Ja, ja, das ist eine türkische Firma, die auch in Istanbul gegründet worden ist. Sida Sardin hat die gegründet. Und ich meine, unglaublich cool, hat da angefangen, Spiele zu wickeln in der Türkei und hat ein unheimliches Händchen für diesen Spielemarkt und hat einen Blockbuster, nach dem anderen, das klingt jetzt viel, aber hat mehrere Blockbuster, also wirklich große Spiele entwickelt und ist ein tolles Investment gewesen, weil das am Ende unheimlich wenig Geld gebraucht hat, weil der sofort profitabel geworden ist.
Und du hast auch erzählt, eine andere Highfly aus aktuellen Portfolios ist aus Helsinki.
Ja, Ivan. Übrigens auch ein schönes Beispiel. Ja, Helsinki ist auch nicht so der typische Hub. Ja, ist nicht Stockholm, ist anders. Ja, ist kleiner. Auch Ivan entwickelt sich unglaublich gut. Haben wir vor. Letztlich ist das ein Operating-System für Cloud Computing. Also was die tun, ist, du hast ja in einem Unternehmen eine ganze Reihe, eine heterogene Softwarelandschaft mit unterschiedlichen Datenbanksystemen. Man hat irgendwie SAP HANA und irgendwie Kafka und ich weiß nicht was alles. Und willst mit dieser heterogenen Landschaft willst du gerne zunehmend Cloud-Services in Anspruch nehmen. Also nicht immer nur deine eigenen Rechner haben, sondern mit über AWS oder Google Cloud oder was auch immer CPU-Stunden einkaufen. So, damit das möglich ist, brauchst du dafür immer ein Interface, weil die müssen irgendwie, wie die Daten abgelegt werden und hin und her gereicht werden, gibt es immer so einen Interface-Layer. Und wenn du das machst, dann funktioniert das. Und jetzt entsteht das Problem, jetzt gehst du morgen auf eine neue Datenbank in deinem Unternehmen. Und dann sagt AWS, wunderbar, machen wir gerne, brauchen wir ein neues Interface, ja, müssen wir anpassen. Und dann stinkt dir dann irgendwann, dass du das immer mit AWS, weil die sind irgendwie teuer, möchtest du Google Cloud gehen, sagt Google Cloud, okay, machen wir gerne, brauchen wir ein Interface. So, und das ist genau das, was Ivan dazwischen liegt. Das heißt, Ivan macht eine neutralisierte Schnittstelle, wenn du so willst, als Operating-System, schließt oben alle Multicloud, also alle Cloud-Anbieter an und unten ist kompatibel mit allen Datenbanksystemen in Unternehmenssoftware, sodass du sozusagen völlig frei bist, wenn du Ivan nutzt, deine Unternehmenssoftware-Infrastruktur quasi täglich zu ändern und auch oben frei bist, auch quasi täglich deine Cloud-Anbieter zu ändern.
Wie habt ihr die gefunden?
Ich habe einen Kollegen, der sich sehr intensiv auch um die Nordics kümmert und da sozusagen auch in den einzelnen Konferenzen unterwegs und versucht dort in den digitalen Szenen. Das ist hier Paul Klemm aus München und der hat die auch bei Slush gesehen, ja, und hat die da getroffen und hat gesagt, das ist ja irre cool, was ihr macht. Und dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir glauben total, da waren die, weiß nicht, 19 Mitarbeiter in so einem kleinen Altbauloft in Helsinki, total cool.
Und jetzt?
Jetzt sind sie, was sind die, 180 oder sowas, innerhalb von 2 Jahren.
Und es ist auch wieder sozusagen auf Weg, Unicorn zu werden?
Also ich würde sagen, ja, es brauchen jetzt, weil die relativ profitabel oder sehr, sehr effizient wachsen und die haben in der letzten Runde eine 100-Millionen-Runde gemacht mit Atomico bei über 800 Millionen Bewertungen.
Das heißt, sind schon Unicorn de facto?
Also ich würde sagen, die sind schon Unicorn, ja. Und seitdem haben sie sich verdoppelt, ja.
An wie viel Milliarden Unternehmen warst denn du mit Early Bird beteiligt über all die Jahre?
Das weiß ich offen gestanden nicht.
Also über jetzt nicht 10 so, wahrscheinlich.
Ja, das glaube ich nicht. Das klingt immer so, als wenn diese Unicorns auf den Bäumen wachsen. Das ist nicht so. Das ist, das sind schon echt herausgehobene, einzelne, fantastische.
Dann mal anders mal, wie viele Investments hast du insgesamt über die jetzt, sagen wir mal, 20, 25 Jahre gemacht?
Ja, gute 200.
200. Das heißt, davon reden wir dann am Ende von, jetzt haben wir schon 4 genannt oder 5.
Ja.
Ein paar andere würden mir auch noch einfallen. Ich glaube, N26 können wir noch auf die Liste
N26
nehmen.
N26 können wir auf die Liste nehmen. Und dann gibt es so, jetzt sind ein paar Kandidaten. Wie gesagt, Ivan kratzt, sozusagen liegt aber daran, dass wir keine Bewertung haben. Also wenn wir sie heute finanzieren würden, würden die sicherlich Unicorn sein.
Also hat man dann schon so 6, 7 dann?
Das denke ich schon, ja.
Also das ist schon noch eine ganz gute Quote, oder? Ich meine, von 200, 6, 7 Unicorns?
Wir sind wahnsinnig stolz drauf. Und ob das gut oder schlecht ist, müssen andere beurteilen, die bei uns investiert sind und das auch im Vergleich sehen zu anderen. Wir sind wahnsinnig stolz drauf, das kann ich sagen. Und mir macht es unendlich Spaß und Freude.
Einen zeitgemäßeren Partner als Lichtblick kann man ja kaum haben. Deswegen erneut der Hinweis, wie schon seit einigen Wochen immer mal wieder, auf Lichtblick, unseren neuen Partner. Denkt darüber nach, selber Ökostrom zu bestellen, wo es nur geht. Und wie auch in den letzten Wochen ein weiterer Hinweis, worauf man achten kann, um sofort einen positiven Impact zu haben. Ich habe schon erzählt, man sollte weniger Vorwäsche machen beim Waschen, weniger vorheizen beim Backofen. Und man sollte auch, wenn man sein E-Auto tankt, darüber nachdenken, ob da wirklich Ökostrom rauskommt. Denn die meisten Betreiber von Ladesäulen sind nur für den Strom verantwortlich, den sie sozusagen rausgeben, aber halt nicht, was für eine Energie da reinfließt. Deswegen achtet darauf, dass die Ladesäulen, an denen ihr tankt, auch mit Ökostrom sozusagen beladen werden, beliefert werden. Das tut zum Beispiel Lichtblick. Denkt einfach über Lichtblick nach, wo es nur geht. Vielleicht dort einen Vertrag abschließen. Alle Infos dazu unter lichtblick.de/e-mobilität mit AE. Und als Hörer dieses Podcasts bekommt man einen 50 Euro extra Bonus mit dem Code ROCKSTARS50.
Die typische Frage, ich meine, wir müssen so ein bisschen was rausholen. Wie sind denn diese Verzinsungen von diesen Fonds? Ich habe immer gelernt, also einen VC-Fonds, der ist dann gut, wenn er so 4x, sagt man, glaube ich, also sich vervierfacht. Also ne, dann hast du angefangen mit den 50 Millionen, dann musst du aus den 50 und 200 machen. Was ist so euer Durchschnitt über die Jahre? Was macht ihr aus so einem Fonds? Wie viel x?
Also im Durchschnitt der 15, 20 Jahre, was auch immer, der liegt über 4x bei uns.
Also im Sinne von eher 10x oder?
Nee, der liegt leicht über 4x im Schnitt. Und da gibt es natürlich eine gewisse Varianz, aber die durchschnittliche Rendite im Portfolio über die letzten 15 Jahre war über 30% pro Jahr. Und die ist in den letzten 5 Jahren hochgegangen. Das ist also sozusagen, vor 10 Jahren war die niedriger, als sie heute ist, und der Schnitt ist 30%.
Okay, wow. Und das ist vor allem auch getrieben von UiPath, weil die natürlich dann nochmal unter den Outliern der absolute Outlier sind.
Absolut richtig. Das macht, aber es ist jetzt nicht so, dass, wenn du UiPath rausnimmst, da irgendwie Bundesschatzbriefrendite entsteht, sondern das ist immer noch eine sehr ordentliche Venture-Rendite. Aber ohne jede Frage, weißt du, das Venture-Geschäft lebt von Outliern. Also du machst einen Fonds und du brauchst pro Fonds 1 bis 2 Outlier und aus einem Portfolio von 25 bis 30 Investments. Und also wenn du auf den Fonds guckst, also typischerweise im Early-Stage-Fonds schreiben wir, 25-30% der Investments schreiben wir zu null ab. Und dann gibt es so ein Mittelbau von vielleicht 60% der Investments, die bringen den Fonds mit einer kleineren, typischerweise einstelligen Rendite zurück. Sie sichern, wenn du so willst, das Portfolio, das Risiko nach unten ab. So, und dann gibt es einen kleineren Teil, 5-10% der Investments, die sorgen für die Venture-typische Überrendite. Und das ist auch nicht einer, das sind so 2-3 pro Fonds. Und dann gibt es eben einen Out-Outlier, wie so ein UiPath. Haben wir bisher auch noch nicht mehr als einmal gehabt. Schauen wir mal, ob wir das nochmal einstellen können. Ist auch nicht ganz ausgeschlossen. Du hast über N26 gesprochen, keine Ahnung, wie das wird. Aber die entwickeln sich sehr erfreulich. Aber diese wenigen führen dann dazu, dass die Rendite von sozusagen aus der Breite, die einstellig ist, dann in Renditen wächst auf Fondsebene von deutlich über 30%.
Und jetzt bei UiPath nochmal, als Sie an die Börse gegangen sind, da war ja wahrscheinlich öffentlich, wie groß euer Share noch war. Wie groß war der noch?
Ich tue mich schwer da. Also wir dürfen, weil wir, was wir gesagt haben oder was jeder weiß, wir waren zweitgrößter Shareholder zum Zeitpunkt des Börsengangs. Und
also die 20% waren es nicht mehr ganz, die ihr da mal hattet, weil das ist dann verwässert über die Jahre. Aber es waren dann immer noch so, schätzt man dann irgendwie 10-15% müssen noch gewesen sein.
Also 15% waren es nicht. Aber es war noch sehr, sehr wesentlich, und bitte um Verständnis, weil wir eben ein so großer Anteilseigner dieser Börsengehandelgesellschaft, dass ich darüber nicht sprechen darf. Aber es ist sehr, sehr signifikant und für uns auch sicherlich ein herausragender Erfolg.
Okay. Und auch am Ende auch für dich wahrscheinlich persönlich dann nochmal life-changing.
Für mich persönlich life-changing würde ich nicht sagen. Das ist ein transformativer kommerzieller Erfolg. Aber also für mich persönlich life-changing ist wahnsinnig schön und freuen uns, hat uns auch als Firma unheimlich gut getan, weil es ja kein B2C-Produkt ist, ist eine Firma, die gar nicht so viele kannten. Genauso wie bei Peak Games, die Signifikanz von Peak Games war, bis wir eigentlich den Exit hatten, den allermeisten gar nicht klar. Also viele hatten die gar nicht so auf der Rechnung. Das Gleiche geht eigentlich für UiPath. ist jetzt bei N26 anders, das kennt irgendwie jeder. Aber
also ihr mischt auch bunt zwischen B2C und B2B, da macht ihr keinen Unterschied?
Ja, machen wir keinen Unterschied. Das ist für uns überhaupt kein Auswahlkriterium.
Wie kommt es eigentlich, wenn noch vor deiner McKinsey-Zeit, haben wir gleich darüber gesprochen, hast du mal Flugingenieur, also so Flugzeugbauingenieur, glaube ich. Ne? Also
Luft- und Raumfahrttechnik.
Luft- und Raumfahrttechnik, das heißt, das ist eigentlich deine Herkunft. Dann sagte ich mir, als ich es gelesen habe, dann suche ich mal im Portfolio nach den entsprechenden Firmen und dachte, ja, kommen jetzt bestimmt die Flugtaxen oder ISA Aerospace.
ISA Aerospace ist drin.
Okay. Alles klar. Aber Flugtaxen zum Beispiel hast du...
Flugtaxen haben wir immer wieder angeschaut und haben wir nicht gemacht. Ob das richtig oder falsch ist, wissen wir noch nicht. Also jedenfalls wünsche ich dir, weil es unglaublich technologisch innovativ ist, was die machen, was Lilium macht, ja, was Volocopter macht. Und ich wünsche denen wirklich allen möglichen Erfolg. Das ist also mein Ingenieurherz schlicht wirklich höher, wenn ich das ansehe, was die tun. Wir haben uns dann entschlossen, weil aus unserer Sicht das Risiko-Chancen-Verhältnis attraktiver war, bei ISA Aerospace die Series A zu führen. Und jetzt auch in der Series B haben wir auch sehr wesentlich wieder mit investiert. Und die entwickeln sich toll.
Ja, das ist eine Raumfahrt aus München.
Das ist ein sogenannter Microlaunch, eine Rakete, Raumfahrt aus München. Es ist eine Lower Orbit, eigentlich nicht eine reine Lower Orbit Rakete, aber es ist ein Microlauncher. Der Hintergrund ist, dass wir eine Revolution im Weltall sehen, eine technologische Revolution, die letztlich getrieben ist durch die Miniaturisierung von Elektronik und letztlich von Elektronik. Also Satelliten waren früher 250, 300 Kilo schwer und haben eine Viertelmilliarde gekostet. Und weil die eben so wahnsinnig teuer waren, konnte man gar nicht so viele Satelliten für eine bestimmte Anwendung finanzieren. Deswegen mussten die schon relativ hoch fliegen, so in 20.000 plus bis hin zu geostationäre Satelliten, 36.000 Kilometer Höhe, um dann in dem Abstrahlkegel auf die Erde letztlich fast eine Erdhalbkugel abdecken zu können. Deswegen musste entsprechend hoch. So, jetzt heute sind Satelliten, wiegen noch 50 Kilo, teilweise noch weniger, und kosten 200.000 Euro. So, damit kannst du auf einmal ganze Schwärme von Satelliten finanzieren, die viel dichter fliegen und damit neue Anwendungen ermöglichen. Also heutige Lower-Orbit-Satelliten fliegen in 300 bis 800 Kilometer Höhe. Und die Tatsache, dass ich von 20.000 Kilometer runtergehe auf 300 bis 800 Kilometer, führt dazu, dass du eben komplett andere Anwendungen hast. Du hast eben durch die kleine Reisezeit der Signale, kannst du von Internet zur Verfügung stellen, direkt über Weltall. Stell dir mal vor,
das ist das Starlink-Prinzip von Elon Musk, ne?
Ja, genau, Starlink-Prinzip, absolut, wird möglich. Aber auch für zum Beispiel Autonomous Driving sind Satellitenkonstellationen im Lower Orbit entscheidend, weil wenn du ein GPS-System hast, das sozusagen intrapolieren muss die Position über 20.000 Kilometer, ist das natürlich viel ungenauer, als wenn das nur über 500 Kilometer geht. So, das führt dazu, dass ein klassisches GPS-System hat eine Positionsgenauigkeit, weiß nicht, von plus minus 10 Meter, was blöd ist, wenn du Autonomous Driver am Kannstein vorbei willst. Und bei 500 Kilometer bist du bei plus minus 1 Zentimeter. Und damit ist plötzlich der Kannstein kein Problem mehr. Deswegen, da kommt unglaublich durch diese neue Plattform, kommen ganz viele Anwendungen, werden möglich, die vorher nicht möglich waren. So, jetzt ist das Problem, wie kriege ich diese wunderbaren Mikrosatelliten ins All? Weil heute sind die klassischen Raketen, erfolgreichste ist die Falcon 9 von SpaceX, die haben Nutzlasten von 15 Tonnen. So, wenn du einen Satelliten aussetzt, musst du mit deiner Oberstufe der Rakete, die Unterstufe ist nur dazu da, damit du aus der Atmosphäre raustrittst, und dann mit der Oberstufe musst du dann dahin fliegen und mit der gleichen Geschwindigkeit, Position, wo der Satellit hin soll, und dann lässt du ihn raus. So, wenn du, das musst du dir vorstellen, du hast jetzt 50 Kilo Satelliten und bei 15 Tonnen, da hast du echt viele dabei. Ja. Und das geht dann nicht mehr, weil du so viele Positionen mit der Oberstufe gar nicht mehr anfliegen kannst, weil du gar nicht genug Treibstoff da mitnehmen kannst. Das heißt, eine Falcon 9 fliegt zu 80% leer in den Lower Orbit, anders geht's nicht. So, damit ist das von den Launching-Kosten nicht mehr tragbar und das ganze System bricht zusammen, funktioniert nicht. Ergo, du brauchst neue Raketen, die nicht 15 Tonnen Nutzlast haben, sondern entsprechend der Kleinheit der neuen Satelliten noch eine Tonne oder 1,2 Tonnen oder 500 Kilo oder was auch immer. Da gibt es unterschiedliche Philosophien, was richtig ist. Aber zumindest mal signifikant kleiner, und zwar mehr als ein Faktor 10, Faktor 20, Faktor 30 kleiner als das, was heute typisch ist, auch bei Ariane typisch ist. So, da gibt es jetzt ein völlig neues Spiel. Falcon 9 kannst du nicht nutzen. Alle sind jetzt dabei, diese Mikrolauncher zu entwickeln, weil sie feststellen, das neue Geschäft findet im Lower Orbit und nicht mehr im Higher Orbit statt. Und da gibt es in USA Startups, Relatively ist ein, schon Milliarden bewertet, Rocket Labs und was auch immer. Und da gibt es eben auch in Europa welche, die sich um dieses Rennen bewerben. Und ich glaube, man kann sagen, zwischenzeitlich das am weitest fortgeschrittene und auch mit Abstand bestfinanzierte europäische Raketenstartup ist eben ESA Aerospace.
Und da war der auch früh dabei?
Da waren wir früh, die haben die Series A finanziert. Aus dieser Überlegung heraus, dass wir gesagt haben, der Bottleneck für diese neuen Technologien im Lower Orbit sind eben diese Raketen.
Wie viel habt ihr da reingesteckt? Wie viel Geld?
Good question. 18 Millionen oder sowas mittlerweile,
glaube ich. Von euch alleine und dann kommen
von uns.
Und dann von anderen Investoren noch weiteres Geld.
Ja. Also in Summe sind bis dato, also bekannt gegeben, sagen wir so, sind bis heute 100 Millionen Euro.
Okay. Und das reicht aber noch nicht, man braucht ein bisschen mehr und dann hat man aber eine Firma stehen, die funktioniert?
Das reicht, die sind finanziert und zwar bequem finanziert in den ersten kommerziellen Flug. Und da gibt es jetzt, also wir werden der erste Testflug wird nächstes Jahr stattfinden. Und aus einem, wie das nennen, Launchpad, also sozusagen Startrampe in Norwegen. Und dann ist es auch so, dass auch jetzt schon erste kommerzielle Aufträge, die Bundesregierung ist, glaube ich, bekannt gegeben worden, hat Satellitenlaunches über immerhin 11 Millionen Euro platziert bei ESA Aerospace. Und wenn du das tust, dann kannst du dir diese Startplätze nur dann sichern, wenn du auch anfängst, Anzahlungen zu machen, Downpayments. Und insofern machen die auch immer schon Umsätze, obwohl die Rakete selber noch nie geflogen ist.
Aber am Ende ist es natürlich eine Logistikfirma, muss man, also, oder?
Ja, Logistik, absolut 100%. Ja, Lustwagen, Lastwagen in L.
Da fliegst du nur nicht selber mit in Space oder sowas in der Art.
Also bemannt ist das nicht geplant, ist aber nicht unmöglich. Ja? Also wenn in zukünftigen, also da gibt es durchaus Diskussionen, ob man dann irgendwann mal sagt damit, ob man da zum Mond fliegen will oder etwas. Das ist technisch ist das dann offen gestanden relativ easy.
Weil aber du bist nicht in diesem Mindset, wie ja viele, sagen wir mal, tech-affine und zum Teil sehr, sehr erfolgreiche Leute wie Musk, Bezos, Branson.
Nicht wie Branson.
Warum ist es so? Also warum wollen diese Typen alle irgendwie zum Mond fliegen oder zum Mars oder so?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, das ist wahrscheinlich toll. Jetzt ist das bei mir nicht in der Bucketlist, um ehrlich zu sein. Aber es gibt viele, viele offensichtlich sehr, sehr erfolgreiche Menschen, für die ist das ein Lebenstraum. Und wenn sie dann so erfolgreich sind, dass sich das erfüllen kann, kann man ihnen nur gratulieren. Ich werde es nicht tun, da bin ich sicher.
Ein Thema, wo ich immer denke, dass wenn man jetzt generell so erfolgreiche Technologien finanziert, was ja für uns alle sehr wichtig zu werden scheint, ist das Thema irgendwie Climate Tech oder sozusagen da was zu tun. Ist das bei euch ein Fokus? Also ist das, habt ihr das im Blick? Gibt es da auch sinnvolle Investments und so?
Also wir sind zutiefst überzeugt, also dass der Klimawandel eines der ganz, ganz großen, herausragenden Probleme unserer Zeit ist. Und wir sind gleichzeitig davon überzeugt, dass die Lösung für Klimawandel am Ende nur in Technologie liegen kann. Das Problem ist, glaube ich, immer noch größer, als wir es wahrnehmen. Und wir, glaube ich, zurzeit retten uns in einer Diskussion von Klimaneutralität in Europa, in Deutschland bis 2045 oder 2050, glaube ich, wenn es 2045 ist, ohne dabei offen und ehrlich zu sagen, dass selbst das nicht reichen wird. Und es gibt ernstzunehmende Studien, die sagen, selbst wenn wir das schaffen in Europa, werden wir es natürlich nicht in gleichzeitig auch in Indien, Asien, Afrika, was auch immer schaffen. Und in Summe führt das dazu, dass wir immer noch, also die 1,5 Grad ist völlig illusorisch in diesem Modus, sondern es sind dann eher 3, 3,5 Grad. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, was 3, 3,5 Grad für die Menschheit bedeutet, ist das eigentlich undenkbar. Das ist wirklich eine eskalierte Katastrophe. Und deswegen muss das schneller gehen. Und zwar schneller auch das, als das, was heute von der Politik als ambitioniert, hochambitioniert verkündet wird. Und ich persönlich glaube daran, das geht nur durch sprunghaften Fortschritt in der CO2-freien Energiegewinnung. Am Ende hängt es alles an der Energiegewinnung. Und das geht nur über komplett neue Technologien. Und dafür gibt es Kandidaten. Also es ist jetzt nicht so, dass man in der finalen Depression enden müsste, sondern ich glaube, wir müssen gezielt alles tun. Und es darf an allem scheitern und schon gar, also an nichts scheitern und schon gar nicht am Geld, so wollte ich sagen, dass diese Technologien schnellstmögliche Entwicklung finden. Also da gibt es Dinge wie, Marvel Fusion, ja, also letztlich eine kalte Fusionstechnologie, die, wenn sie denn funktionieren würde, CO2-freie Energiegewinnung at scale ermöglicht. Da gibt es neue Technologien, die in Richtung Biothermie gehen, und zwar in Ultratiefbohrungen, wo man sagt, wir nutzen den erdeigenen Fusionsreaktor, auf dem wir alle sitzen, im Erdkern. Ja, also wenn du ungefähr 10 Kilometer tief in die Erde bohrst, findest du Temperaturen zwischen 300 und 400 Grad. Und das ist ein unendliches Energiereservoir. Und wenn es uns gelingt, nur irgendwie 10 Kilometer tiefe Löcher in die Erde zu bohren, reicht das um, oder vielleicht sind es 12 oder 13.000, um den Weltenergiebedarf zu decken. Also und da geht es dann technologisch um die Bohrtechnologie und dann Frage, wie kriege ich sozusagen über 10 Kilometer, das ist dann fast schon die leichtere Aufgabe, die Wärme hoch. Also das Hauptthema ist, wie kann ich effizient diese tiefen Löcher bohren. Also heute bohrt man, wenn man Tiefbohrung macht, ungefähr 1 Kilometer in einem Jahr. Also das funktioniert nicht, sondern da gibt es neue technologische Ansätze mit Plasmabohrern, die letztlich sich in die Erde reinschmelzen. Und ich kann fortsetzen, aber ich glaube, in diese Richtung muss man gehen und alle erdenklichen Kräfte darauf konzentrieren, zu versuchen, diesen Technologien zum Erfolg zu verhelfen, um rechtzeitig CO2-freie Energiegewinnung at scale hinzukriegen. Und anders als viele andere glaube ich nicht daran, dass die heutigen erneuerbaren Energien das at scale rechtzeitig werden leisten können. Ich bin sehr für erneuerbare Energien und je mehr, desto besser. Aber ich glaube, sie sind leider nicht die ultimative Lösung unseres Problems. Aber das Problem ist größer, als man denkt.
Aber es gibt trotzdem Lösungsmöglichkeiten, oder zumindest sind welche, es gibt genug Teams weltweit, die an Lösungen arbeiten, und da könnte was rauskommen, sagst du?
Ja, ich bin struktureller Optimist und ich bin Technologe. Ich glaube, das geht. Die Kreativität, gerade wenn es wirklich dann anfängt, unter Druck sein zu müssen, der Menschen ist ja gigantisch groß. Und es gibt ernstzunehmende Kandidaten, die das Problem lösen können. Aber wir sollten uns nicht sozusagen darauf zurückziehen, dass mit Bahnfarm und Local Water und Solar auf dem Dach wir das Problem gelöst kriegen. Mitnichten. Und das ist diese Themen dominieren unsere Diskussion, sind aber in der echten Bedeutung für die Klimabilanz leider nur Randthemen. Weil wir auch mit diesen wohlgemeinten Initiativen letztlich den brutalen CO2-Ausstoß in Afrika, in Indien, in Asien, in China nicht unter Kontrolle kriegen. Das wird nur gehen über disruptive neue Technologien zur Energiegewinnung.
Und investiert ihr da auch schon in den Bereich?
Wir würden wahnsinnig gerne. Wir haben noch nicht investiert. Wir haben uns einige Sachen angeguckt. Teilweise kommst du gar nicht mehr sozusagen mit vernünftigen Konditionen überhaupt rein. Also Marvel Fusion ist ein Thema. Gibt auch andere, aber
weil die einfach schon so viele andere Investoren haben.
Weil die andere Investoren haben und teilweise das Setup nicht passt. Am Ende sind wir bei aller Passion für sozusagen Aktionen gegen den Klimawandel sind wir, das dürfen wir nicht vergessen, Treuhänder fremder Leute Geld. Und das ist unsere allererste Verantwortung. Und wir müssen verantwortlich dieses Geld investieren und nicht entlang unserer persönlichen Passionen oder dessen, was wir glauben, was für die Gesellschaft wichtig ist.
Aber generell sagst du, das Thema wird sich lösen lassen, so ähnlich wie jetzt irgendwie bei Corona, da war dann auch auf einmal ein großes Problem und dann auf einmal hat dann jemand da Impfstoffe oder mehrere verschiedene haben Impfstoffe gefunden, das zumindest weitgehend gelöst. Das hältst du da auch für möglich, obwohl das Problem ja ungleich größer ist?
ich halte das für möglich und wie gesagt, ich bin, sonst könnte ich auch kein Venture Capitalist sein. Ich glaube ja immer daran, dass es klappt. Ich bin struktureller Optimist. Ja, ich glaube daran. Aber ich denke auch, wir müssen es sehr, sehr, sehr ernst nehmen und wir müssen möglicherweise, wir müssen gar nichts, aber ich werbe dafür, dass wir der Diskussion einen etwas anderen Twist geben und uns stärker darauf konzentrieren, wo ich glaube, die einzige wirkliche nachhaltige Lösung ist und das ist eben in neuen Technologien.
Viele Unternehmer sind ja in den letzten Monaten auch durchaus politischer geworden. Man hört von, weiß ich nicht, verschiedensten da so Statements. Ist das bei dir auch so? Hast du eine gewisse Parteinähe?
Nein, ich habe keine Parteinähe. Ich bin auch in keiner Partei und definiere mich sozusagen über inhaltliche Glaubensbekenntnisse. Und wahrscheinlich sind meine Positionen eine wilde Mischung aus den Positionen der Parteien. Von, weiß nicht, bestimmten Perspektiven auf die Migrationspolitik bis hin zu Klimawandel und Klimaschutz oder Steuerpolitik. Ich habe zu den einzelnen Themen eine Meinung, aber ich würde mich da nicht in irgendein Parteischema, glaube ich, reinpressen lassen können.
Okay, das fällt dir auch gar nicht so leicht an, am Ende jemanden zu wählen.
Nee, das hast du vollkommen recht, das fällt mir nicht so leicht. Ich werde wählen gehen und werde mich auch entscheiden und denke, das ist auch die Verantwortung von uns als Bürger, aber leicht tun oder fallen tut es mir nicht.
Ich könnte demnächst einen Vodafone-Shop aufmachen, einfach weil ich die Tarife von Vodafone so gut kenne, wie wahrscheinlich ansonsten nur Shop-Betreiber. Und es gibt einen neuen Tarif, einen neuen Deal, jetzt für den Sommer, den Gigabit-Sommer-Deal für Red Business Internet and Phone, also für diesen Tarif, den gibt es jetzt für 49,90 Euro im Monat über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg, kann man dann bis zu 1000 Mbit pro Sekunde surfen. Außerdem hat man eine feste IP-Adresse, 4 Sprachkanäle, eine Fritzbox und bekommt den Business Premium Service. Für Kurzentschlossene gibt es außerdem noch die Chance auf 170 Euro Cashback, 0 Euro Bereitstellungsentgelt. All das, was sich da Vodafone in diesem Sommerdeal ausgedacht hat, gibt es zu sehen unter vodafone.de/businessgigabit.
Andere Frage, die auch ein bisschen häufig diskreter behandelt wird, aber natürlich trotzdem spannend ist. Wer gibt euch eigentlich das Geld? Also habe ich auch alle anderen VCs gefragt, da gibt es verschiedene Antworten. Kannst du da ein paar Sachen zu sagen, wo diese Milliarden mittlerweile herkommen?
Ja, das ist mittlerweile ist ein gutes Thema, weil sich die Geldquellen über die Jahre oder die Sponsoren, die uns unterstützen, dankenswerterweise auch verändert haben. Also ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wir sind am Anfang kam das Geld letztlich aus auf Basis von persönlichen Vertrauensbeziehungen, Family and Friends und Ex-Kollegen und so etwas. Heute ist das Geld, das uns anvertraut wird, im Wesentlichen institutionelles Geld. Das kommt von großen Institutionen, das können Pensionsfonds sein, teilweise aus Japan, aus dem Mittleren Osten, Sovereign Wealth Funds, die bei uns investiert sind. Das sind aber auch große Versicherungen, die signifikante Allokationen haben. Also das ist eine Gruppe von Investoren. Die zweite Gruppe von Investoren sind Corporates, Unternehmen, die uns Geld anvertrauen, gar nicht unbedingt in erster Linie, um jetzt eine überragende Rendite zu erzielen, sondern weil sie sich erhoffen, dass sie damit auch so ein bisschen ein Ohr auf der Schiene haben hinsichtlich neuer technologischer Entwicklung. Also zum Beispiel ein Cornerstone, das ist glaube ich auch in unserem Health Fund, ist eine öffentliche Krankenkasse. Und ich glaube, wir sind der einzige Fonds, Privatfonds, bei dem jemals eine öffentliche Krankenkasse investiert ist. Und das ist das ist jetzt auch schon in der zweiten Fondsgeneration oder geht jetzt in die zweite Fondsgeneration mit denen. Und das ist eine sehr, sehr konstruktive Zusammenarbeit. Wir profitieren natürlich von dem Kapital, aber auch von der Kompetenz und dem Netzwerk der Krankenkasse. Und die wiederum profitiert von uns im Sinne von neuen technologischen Entwicklungen, die sie sieht, die sie ausrollen kann und so weiter.
Letzte Frage, weil das gerade so tagesaktuell ist. Bist du auch der Meinung, ist es wirklich so, dass irgendwie Pressethemen ein Problem sind? Also es war jetzt ja der Startup-Presse oder das Wirtschaftsministerium hat da scheinbar ein Papier rausgegeben, das sorgt jetzt gerade aktuell für viel Diskussion. Da haben sich auch alle schon von distanziert. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch für dich so, dass du das eher kritisch siehst.
Ja, ich finde das, also ich weiß, wie das Papier gemeint ist. So wie es rübergekommen ist, habe ich auch Verständnis dafür, dass man nicht sich davon distanziert. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Pressefreiheit und dass die Unabhängigkeit in der Berichterstattung, in der Kommentierung das allerhöchste Gute ist. Und sich darüber zu beklagen, geht am Ziel vorbei. Ich glaube, die Adressaten waren falsch, sondern ich glaube, wir müssen uns selber an die Nase fassen und sagen, wie stellen wir Dinge dar und wie sind wir auch in der Lage, Dinge rüberzubringen. Und am Ende ist ja dann das, was wir in der Presse lesen, ein Spiegel nur dessen, was wir sozusagen kommunizieren. Und wenn man so betrachtet, dann ist das, was wir teilweise beobachten, nach wie vor sozusagen vielleicht nicht ganz sachgerecht aus unserer Sicht, aber die Ursache darin in der Pressefreiheit zu sehen, glaube ich, geht am Ziel vorbei, sondern wir müssen die Ursache bei uns selber suchen und sagen, ja, dann müssen wir es halt besser erklären.
Sagen wir vielleicht zum Schluss ein paar Worte zu eurem Vision Lab. Das ist, habe ich zwar noch nicht gesehen, was ist da die Idee dahinter?
Ja, die Idee ist natürlich aus der ganzen Migrationsdiskussion hervorgegangen, die mich immer wahnsinnig gestört hat, weil ich denke, dass die ganze Migrationsproblematik eine Riesenchance ist, auch für unser Land. Und wir es als Kompliment sehen müssen, dass Menschen zu uns kommen, weil sie sagen, das ist ein attraktives Land, das bietet mir möglicherweise Chancen, die ich gerne wahrnehmen müsste. Und da kommen Menschen, die auch unheimlich viel Potenzial mitbringen, auch für uns. Und das sozusagen immer nur als Problem darzustellen, das ist natürlich auch herausfordernd, Menschen hier zu integrieren, das verstehe ich. Aber ich würde gerne der Diskussion einen etwas anderen Twist geben und sagen, das ist auch eine riesengroße Chance. Lass uns nicht darüber hinweggehen. 50% aller Unternehmer im Silicon Valley sind Unternehmer, sind Menschen mit Migrationshintergrund. Die Wahrscheinlichkeit, gerade wir als sozusagen Unternehmerkatalysatoren, wenn du so willst, können das besonders gut beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch, der zu uns kommt mit Migrationshintergrund, ein Unternehmen gründet, ist doppelt so hoch als Menschen, die hier eingebettet und in Sicherheit aufgewachsen sind in der Gesellschaft. Schon allein die Migrationsentscheidung als solche ist ja eine unglaublich beeindruckende und schwerwiegende unternehmerische Entscheidung. Und so jetzt sagst du, da ist jemand, der sagt, also die Rahmenbedingungen, unter denen ich und meine Familie und ich hier leben können, das passt nicht. Und ich nehme mein Schicksal in die Hand und mache mich auf ins Ungewisse. Ich meine, das finde ich, also mir verlangt das hohen Respekt ab. Und wir selber, die hier sozusagen so sicher aufgewachsen sind, können, glaube ich, gar nicht ermessen, was das heißt. Und dann zu sagen, da kommen tolle Menschen und die können auch für uns als Gesellschaft, wenn wir sie richtig integrieren, unglaublich viel Positives bewirken. Das hat uns dazu bewegt und zu überlegen, sagt, welchen Beitrag können wir leisten? Und wenn es denn so ist, und das ist so, dass die eine höhere Unternehmeraffinität haben, Unternehmertumaffinität haben als andere Menschen, dann lass uns doch versuchen, diese intrinsisch vorhandene Affinität zu stützen und denen zu helfen, weil sie weniger Netzwerk haben, weniger gute Voraussetzung als jemand, der hier aufgewachsen ist, versuchen, das irgendwie, diesen Nachteil zu kompensieren und denen zu helfen, wenn sie denn Unternehmer werden wollen, erfolgreicher Unternehmer zu werden. Wir haben den ersten Batch, wir haben Vision Lab Fund eingesammelt, haben ein Programm aufgesetzt mit tollen Partnern, mit Bain, mit Egon Zehner, mit dem Handelsblatt, mit Heringschuppner, was auch immer, um Pöllert und Partner, um die alle sozusagen pro bono hier beitragen, um 10 von uns, oder jetzt sind es 9 im ersten Batch, vorausgesuchten Teams, die alle sozusagen unmittelbaren erste Generation Migrationshintergrund haben, denen zu helfen, ihr unternehmerisches Konzept in einem halbjährigen Programm umzusetzen. Wir sind jetzt in diesem halbjährigen Programm ungefähr 3 Monate oder 4 Monate unterwegs. Also wir müssen gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber wir sehen jetzt schon, dass sich Teams formiert haben. Erste haben sogar schon auch über die Vision Lab Finanzierung hinaus externe Finanzierung bekommen. Also ich finde, das macht wahnsinnig Spaß und es ist beeindruckend zu sehen, was man da tun kann und wie man die unterstützen kann. So, und jetzt geht es darum, das zu perpetuieren und zu verbessern. Wir werden da von Batch zu Batch sicherlich, es sind immer Halbjahresprogramme, werden wir mehr lernen und Bilanz ziehen, können wir wahrscheinlich in ein paar Jahren und sagen, wie viele tolle Unternehmen sind da oder Unternehmen sind daraus entstanden. Ja, das kann ich auch noch nicht sagen.
Und da kann sich jemand bewerben, der, wenn jetzt jemand zuhört, der irgendwie, man muss aber in der ersten Generation Migrationshintergrund haben.
Genau, und muss im ersten das ist die Bedingung, erste Generation Migrationshintergrund. Das ist, weil gerade denen wollen wir was Gutes tun. Und wir machen das, möchte ich nochmal sagen, wir machen das pro bono, da gibt es irgendwie keine Management-Fee oder sonst wie, sondern das ist ein bisschen die Motivation, unser Beitrag, ein bisschen was auch hier an die Gesellschaft zurückzugeben.
Letzte Frage, wenn man über dich liest auf eurer Website, dann gibt es da die Aussage von dir, dass einer der größten Probleme, die du mal hattest oder der Enttäuschung, dass du mal einem Unternehmer Geld gegeben hast und der hätte oder investiert hast und der hatte danach entschieden, er ändert sein Leben und ist dann sozusagen abgehauen mit dem Geld und du hast ihn und das Geld auch nie wiedergesehen.
Ja, also jein, also er ist abgehauen, aber er hat das Geld nicht mitgenommen. Also er hat nicht sozusagen veruntreut, gestohlen, was auch immer, sondern in der Tat haben wir die Finanzierung gemacht, haben die Gesellschaft finanziert und der CEO und Gründer hat dann 8 Wochen, 10 Wochen später entschieden, sein Leben fundamental zu ändern und ist weggegangen und war wirklich weg. Also mit Vermisstenanzeige, keiner wusste mehr, wo er ist und auch nicht
bis heute, oder?
Nein. Ist wieder aufgetaucht, aber das Unternehmen und das Geld, das wir da investiert haben, haben wir dann versucht zu retten, haben ihn dann, der hatte ja einen Co-Gründer und haben versucht, jemand Neues dafür zu suchen. Am Ende hat das alles nicht funktioniert und wir haben unser Investment abgeschrieben.
Okay. Und der Gründer hat dann einfach sozusagen ein neues Leben irgendwie als Bauer oder als irgendwie in irgendeinem Retreat oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, der hatte eine unglaubliche seelische Krise und ich glaube, es ist auch sehr privat. Ich möchte nicht, dass das irgendwie Rückschlüsse zulässt und möchte da nicht ausplaudern, aber der hatte eine wahnsinnig, wirkliche menschliche Krise und der war weder, da war keine böse Absicht dabei, noch der hatte das nicht mehr unter Kontrolle. Und aus dieser persönlichen Krise heraus hat er entschieden, alle Verbindungen abzubrechen, ins Ausland zu gehen, über den Atlantik und einfach zu verschwinden, unterzutauchen, um seine seelische Krise auszuheilen. Das ist ihm auch gelungen. Und nach Monaten später hat er dann einmal angerufen, hat das mir erklärt und jetzt war es der Telefonhörer aus der Hand gefallen. Und ich habe ihn dann erst nach Jahren wieder getroffen, als er dann wieder zurück war und lebt jetzt in Berlin.
Mhm. Ab welchen Investitionssummen macht ihr eigentlich so richtige Background-Checks?
Ja, Background-Checks, wir sind kein BND, ja. Also was wir versuchen, das ist, glaube ich, die ganz große Kunst im Venture Capital. Wir versuchen uns ein Bild von Menschen zu machen. Und da ist auch viel Erfahrung dabei. Das geht über viel Interaktion. Wir versuchen einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und natürlich machen wir unsere Hausaufgaben im Sinne von, dass wir Referenzanrufe machen, sowohl solche, die initiiert sind von den Gründern, als solche, die nicht initiiert sind. Aber am Ende ist die Beurteilung des Teams ist wahrscheinlich 2/3 der Investitionsentscheidung. Und das geht im Wesentlichen durch Interaktion. Auf der einen Seite durch inhaltliche Interaktion, dass wir gemeinsam an Themen arbeiten. Das ist auch schon, glaube ich, aus Sicht der Gründer immer wertstiftend. weil wir uns schon während der Due Diligence so fühlen, als wären wir schon Teil des Teams und versuchen mit denen sozusagen diskutieren, wie können wir es besser oder anders machen. Und es gibt uns sowohl das beste Verständnis von der Opportunität, aber auch das beste Verständnis der Menschen. Und das Zweite ist, was wahnsinnig wichtig ist, ist für mich die persönliche Interaktion. Also ich versuche mit den Gründern Zeit zu verbringen, essen zu gehen, Stunden zu sprechen. Und zwar nicht primär über die jetzt Business Opportunity, sondern über sie selber. Zu verstehen, warum hat ein Mensch wann und wie welche Entscheidung getroffen, was treibt ihn, hat der so einen, ich sage immer, so einen unternehmerischen Kompass. Also tolle Unternehmer, das ist ja ganz beeindruckend zu sehen, sind in meiner Erfahrung gute Unternehmer, egal was sie machen. Schau dich selber an. Ja, du hast mir vorhin erzählt, was du unternehmerisch alles initiierst und gemacht hast. Und das ist echt beeindruckend. Und meine Hypothese ist, Philipp, egal was du tust, du wirst unternehmerisch erfolgreich sein. Warum? Weil du hast eine Fähigkeit in dir, sozusagen auf so eine Mustererkennung, aufgrund von wenigen Daten, gute unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Und zwar mit höherer Richtigkeit als andere. Und das ist eine Fähigkeit, die, glaube ich, die kann man gar nicht lernen. Das haben Menschen oder das haben sie nicht. Und du hast das. Und das ist ganz evident. Ja, man muss dir nur zuhören, dann wird das sofort klar, dass du das hast. Und mir geht es darum, wenn ich mit Unternehmerteams rede und insbesondere mit den CEOs, die mir besonders wichtig sind, dann herauszufinden, ob mein Gegenüber das hat. Und das ist unglaublich wichtig und ist, wie gesagt, mehr als die Hälfte der Miete für eine Investitionsentscheidung.
Alles klar. Vielen Dank auch noch für die netten Worte an mich. Das war jetzt gar nicht geplant, aber von dir das zu hören. Glückwunsch natürlich zu der Wahnsinnsgeschichte, zu den letzten 25 Jahren. Es waren es ja nur des Investierens, aber zu den verschiedenen Hits. Und ich drücke die Daumen, dass es gerade in dem Bereich Klima da demnächst auch von euch irgendwie vielleicht auch generell ein paar Treffer gibt. Vielen, vielen Dank.
Tausend Dank, Philipp. Alles klar. Für die Einladung.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Hinweis kommt mir jetzt sehr gelegen, weil ich gerade vor dem Einsprechen des abschließenden Hinweises gerade 2 Stunden lang mit den Kollegen der OMR Academy zusammengesessen habe. Wir haben ein bisschen geplant, ein bisschen Content produziert und deswegen weiß ich ganz genau, was da gerade losgeht. Es geht nämlich direkt der nächste Kurs los und der heißt SEO. Besteht natürlich aus den Elementen Off-Page, aus Content, aus On-Page, aus technischem SEO. All das wie immer 10 Wochen mit 3 bis 4 Stunden Lernaufwand pro Woche in unserer omr-academy.de. Gibt es auch noch andere Kurse, aber jetzt gerade am 27. August startet SEO. Danach kann man SEO richtig gut bekommen, ein Zertifikat. Am besten, ihr schaut mal rein unter omr-academy.de. Ach ja, und einen Aktionscode gäbe es auch noch, der heißt SummerSale21 in einem Wort geschrieben und es gibt 30% auf alle Kurse.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.